Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. In der heutigen Folge habe ich mal wieder einen sehr interessanten Interviewgast und dieses Mal ist es Professor Weber. Professor Weber ist sehr bekannt im deutschsprachigen Bereich. Er ist Professor an der Universität Mannheim und hat selbst auch einen der größten passiven Investmentfonds aufgesetzt, den Arero-Fonds. Das Ziel von Martin Weber war es also, seine Forschungsarbeiten in die tatsächliche Praxis umzusetzen und tatsächlich auch einen Investmentfonds aufzubauen, der die Forschung in der echten Welt widerspiegelt. Ich habe mit ihm über alle möglichen Dinge gesprochen. Zunächst einmal, wer ist Martin Weber überhaupt? Wir haben über Behavioral Finance gesprochen, über den GameStop-Hype, über Fear of Missing Out, Asset Allocation und Rebalancing, was er denn von einem klassischen 70-30-Portfolio hält und was er von der Idee hält, einfach nur in einen MSCI World zu investieren und natürlich auch ziemlich viel über das Thema Arero Fonds und jetzt auch die neue Alternative des Arero Fonds, nämlich Arero ESG, also die nachhaltige Variante. Ihr seht, ein ganz, ganz breites Themenspektrum und es ist ein Interview, was mir sehr, sehr viel Spaß gemacht hat und ich glaube Professor Weber auch. Und von daher möchte ich euch nicht weiter auf die Folter spannen. Legen wir direkt los mit dem Interview. Heute habe ich mal wieder einen ganz spannenden Gesprächspartner. Ihr habt den Namen auf unserem Kanal sicherlich schon ein oder zweimal gehört, nämlich Professor Dr. Martin Weber. Er ist sozusagen Erfinder des Arero-Fonds, über den wir schon ein paar Mal gesprochen haben. Und ja, heute habe ich die Gelegenheit, mit Professor Weber zu sprechen. Herzlich willkommen auf unserem Kanal.
Herzlich willkommen, Herr Kehlen. Vielen Dank für die Einladung.
Sehr gut. Vielleicht wollen wir mal anfangen. Idealerweise stellen Sie sich vielleicht mal kurz vor, damit die Leute so ein bisschen einen Überblick haben, was Sie alles schon so gemacht haben. Das ist ja schon einiges.
Ja, der Name haben Sie ja gesagt, Martin Weber. Ich bin an der Universität Mannheim, hatte da bis vor ein paar Jahren den Lehrstuhl für Bankbetriebslehre und bin inzwischen Seniorprofessor. Das heißt, ich darf dabei sein und bin noch Teil der Fakultät, mache noch Vorlesungen. Und interessiere mich außerordentlich für Behavioral Finance. Das heißt, was machen Leute an der Börse wirklich? Kann man das verstehen? Hat das Auswirkungen für Preise und so weiter? Vor einer ganzen Zeit haben wir dann auch versucht, in die Praxis zu gehen. Das heißt, haben Bücher geschrieben, genial einfach investieren, die genial einfache Vermögensstrategie. Und danach haben die Leute gefragt, ja, wie soll man denn anlegen? Da haben wir dann überlegt, wie legen wir wirklich an? Wie würde ich gern anlegen? Und daraus ist diese Idee des Areros gekommen.
Das Buch habe ich jetzt leider nicht hier, sonst würde ich es in die Kamera halten. Wir blenden es aber auf jeden Fall ein, beziehungsweise verlinken es unten in der Beschreibung.
Das muss man dazu sagen, sind zwei Bücher. Ne?
Ja, genau.
Ursprünglich 2008 oder 2007 oder irgendwas und jetzt letzten Jahr Neues, das tatsächlich auch was Neues beinhaltet.
Genau, das hatte ich auch vor kurzem noch gelesen. Ist gut, ja. Ist auf jeden Fall sehr hilfreich. Vielleicht steigen wir mal das Thema Behavioral Finance an. Was kann ich mir denn darunter vorstellen? Bei Finance üblicherweise denkt man da ja erst an Zahlen, Excel-Tabellen, Formeln, aber vielleicht weniger an Behavior, also eher was Menschliches.
Naja, man muss überlegen, was Finanzierungstheorie will. Wir wollen ja auf der einen Seite das Marktverhalten beschreiben, die Preise, und wir wollen irgendwas wissen über die Akteure im Finanzmarkt. Und da gibt es Modelle dazu, die wir oder Sie uns alle im Studium beigebracht wurden. Und die Modelle gehen von irgendeinem Menschenbild aus. Das Menschenbild ist das rationalen Menschen, der alle neuen Informationen aggregiert und sich rational verhält. Und Behavioral Finance greift eben nicht diesen rationalen Menschen, sondern den normalen Menschen auf, der in psychologische Fallen reingeht und von diesem rationalen Menschenbild doch in einigen Sachen abweicht. Und betrachtet dann erstens, wie ist der Mensch überhaupt und welche Auswirkungen hat das auf Märkte?
Okay. Und beißt sich das nicht in irgendeiner Weise mit der Effizienzmarkthypothese, also zu sagen, Märkte sind ultimativ rational und alle Assets sind richtig bepreist?
Naja, da muss ich diese erhobene Finger des Professors nochmal sagen, die Effizienzmarkthypothese ist die Idee, dass sie die Zukunft nicht vorhersagen können. The price is right, dass die ganze Information heute im Preis drin ist. Aber es kann ja sein, dass diese Information ist immer bezüglich eines Modells drin. Und das Modell kann eben das Rationale oder ein anderes Modell sein, das kann man nicht sagen. Also es beißt sich nicht, es ist sehr stark verwandt, aber es lohnt sich eben doch, den Unterschied kennenzulernen.
Okay. Und was sind so die die großen Errungenschaften, sagen wir es mal so, im Bereich von Behavioral Finance? Also was hat sich da tatsächlich oder was ist da rausgekommen, was so unsere, was man jetzt als Privatanleger lernen kann, so wie jetzt zum Beispiel so eine CAPM-Theorie, was jetzt nicht aus dem Behavioral Finance kommt? Gibt es da irgendwas, was sich da für Privatanleger als besonders wichtig herausgetan hat?
Naja, gibt eben diese beiden Punkte, einmal die wir untersuchen oder die man untersucht, Behavioral Finance, das individuelle Verhalten und das Verhalten des Marktes. Und im individuellen Verhalten ist wirklich, also ernsthaft, wahnsinnig viel rausgekommen. Man versteht viel mehr, was man macht, auch wenn man Fehler macht, warum man die Fehler macht und auch ein bisschen, wie man sie beheben kann. Und das ist schon toll. Ne? Mal ein Beispiel, die Leute hassen es, Verluste zu realisieren. Das ist der sogenannte Dispositionseffekt. Aber jetzt weiß man eben viel mehr, ne? Warum das passiert, dass es passiert, was man dagegen machen kann und so weiter. Also da gibt es viele, viele Beispiele fürs individuelle Verhalten. Wenn ich dann auf die Marktebene gehe und sage, kann ich Marktpreise damit vorhersagen, da weiß man noch nicht so viel. Ne? Das heißt, wenn jemand sagt, aufgrund der Erkenntnis Behavioral Finance können wir eine Überrendite erzielen, da höre ich gar nicht mehr zu, weil das glaube ich nicht.
Okay, interessant. Und vielleicht mal ganz aktuelles Beispiel. Haben Sie sich mal mit dieser GameStop-Thematik auseinandergesetzt oder den regelmäßigen Hypes um einzelne Aktien oder um irgendwelche nischigeren Kryptowährungen? Fällt das auch in den Behavioral Finance Bereich? Oder kann man das in irgendeiner Weise damit erklären, diese Dynamiken?
Das GameStop ist natürlich ein fantastischer, also Krypto habe ich keine Ahnung, aber das GameStop ist schon eine fantastische Anwendung. Eigentlich rationalerweise muss man mal sagen, was ist denn der Wert einer Aktie? Ist ganz einfach. Ich habe die zukünftigen Dividendenströme beziehungsweise Verkaufserlöse, die ich habe, die ziehen sich ab auf heute und das ist der Wert der Aktie. Das ist es dann auch. Und bei GameStop müsste der eigentlich gering sein. Also fängt man an zu spielen. Man sieht, dass das hochgeht. Ne? Man sieht, da ist eine Blase vielleicht drin, aber es gilt eben dann, wie heißt das, the greater fool Theorie, dass ich denke immer, ich bin drin und wenn die Blase platzt, gehe ich vor den anderen raus. Das heißt, die anderen sind dümmer und solche Gedanken mache ich mir. Und das sind schon Behavioral Finance Gedanken, die einem helfen, das zu verstehen und letztendlich einmal sagen, man soll die Finger davon lassen.
Irgendein Dummer kauft mir die Aktie noch teurer ab, als ich sie sowieso schon gekauft habe, so ein bisschen.
Genau, ja. Das ist diese Greater Fool Theory. Die gibt es natürlich auch einen besseren deutschen Satz. Danke, ja.
Okay. Und wie sieht es aus mit der viel zitierten FOMO, der Fear of Missing Out? Gibt es dazu auch Ansätze im wissenschaftlichen Bereich zu sagen, also fällt das in die Behavioral Finance Kategorie?
Ja, alles. Denn man, also will nicht so großspurig da sein, ne? Aber man muss ja sagen, was ist eigentlich die rationale Art zu investieren ist, wenn ich Geld übrig habe, dann kaufe ich was ohne Market Timing und wenn ich was kaufe, dann breit diversifiziert kostengünstig, ist die eine Sache und wenn ich Geld benötige, das andere. Und diese ganze Idee, dass ich einzelne Dinge kaufe, dass ich dann Angst habe, nicht dabei zu sein und so weiter, das sind ganz klar psychologische Aspekte, die natürlich unser Handeln treiben, aber die eben an der Börse vielleicht nicht zum Erfolg führen, also zum großen Erfolg führen.
Okay, jetzt hatten Sie mir gesagt, ein Thema, womit Sie sich intensiver beschäftigt hatten im Bereich Behavioral Finance, war das Thema langfristiges Sparen. Also dass es hierzu gerade im Behavioral Finance zu Problemen kommen kann bei Privatanlegern. Wie erklären Sie sich das oder was ist grundsätzlich schon mal die Problematik?
Naja, bei langfristigem Sparen ist die Sache, dass sie eben, wenn ich mal ihr Alter angucke oder Leute ihres Alters angucke, die sparen ja dann doch vielleicht 40 Jahre, um ihre Rente, so sie dann kommt, noch zusätzlich was dazu zu bekommen. Aber sie haben eben nur einen Versuch, ne? Sie machen einmal eine Strategie und wenn sie mit 70 dann nicht genügend haben, ist die Strategie nicht gut gewesen. Das heißt, man lernt sehr wenig. Im Gegensatz zu dem, wenn Sie zum Metzger gehen, eine Wurst kaufen, die schmeckt Ihnen nicht, dann gehen Sie woanders hin. Sie haben viel mehr Feedback. Das heißt, das ist das erste Problem. Und das zweite Problem ist, dass viele Sachen bei dem langfristigen Sparen eigentlich unsicher sind. Ne? Also Sie wissen nicht, was Sie später verdienen. Sie wissen nicht, wie die Zukunft aussieht. Sie müssen mit der Zukunft umgehen. Das sind alles Punkte, die das langfristige Sparen besonders schwer machen. Und vielleicht das dritte noch ist, Sie müssen beim langfristigen Sparen sich letztendlich selbst disziplinieren. Ne? Sie müssen für heute was machen, was ganz, ganz weit in der Zukunft, also quasi in ihrem Lebensende übertrieben gesagt, erst zu Konsequenzen führt. Ne? Und da heute die Bindung zu haben, das zu machen, das ist schwierig. Und deswegen ist das langfristige Sparen eben für uns, fast ironischerweise gesagt, eine ganz spannende Fragestellung in der Forschung.
Okay. Und Sie hatten auch das Thema Asset Allocation mal angesprochen. Wie sieht es mit dem Thema Rebalancing aus? Wird das konsequent betrieben oder?
Ja, das ist eine der vielen Sachen, die in der langfristigen Vermögensanlage immer machen soll. Man gibt sich mal, am Anfang macht man sich Gedanken, wie man sich anlegt. Man sagt vielleicht übertrieben gesagt, ich mache 40% Renten, lege ich an, also in Bonds und 60% in Aktien und mache es ganz einfach. Und dann innerhalb von 10 Jahren hat sich der Aktienmarkt verdoppelt, hoffentlich, oder was anderes ist passiert. Das heißt, dann müsste man diese ursprüngliche Allokation sich da Gedanken drüber machen und in sein Portfolio reingucken und das anpassen. Machen aber die meisten Leute nicht. Es gibt Studien, dass selbst Leute von hervorragenden amerikanischen Universitäten das einmal machen am Anfang und sich dann jahrzehntelang nicht mehr drum kümmern. Und wenn man viele Leute fragt, die wissen gar nicht, was sie da in dem Teil angelegt haben. Und das ist eine Herausforderung. Also das ist praktisch das Behavioral Finance erklären. Mhm. Und man kann aber auch Tricks finden, wie man sich damit beschäftigen soll. Ne? Man wählt einfach zufällig einen Tag im Jahr aus, beispielsweise den 23. Juni, macht jedes Jahr ein Kreuz im Kalender, sagt jedes Mal, am 23. Juni gucke ich mir das wieder an. Ne? Und das ist quasi eine Aktennotiz, um dieses langfristige Sparen zu verbessern.
Und habe ich tatsächlich einen Vorteil dadurch zu rebalancen, also nachgewiesenermaßen, weil das heißt ja auch manchmal an der Börse Gewinner laufen lassen und genau.
Naja, es gibt für jedes Verhalten einen dummen Börsenspruch, ne? Das heißt, Gewinner laufen zu lassen, aber sie wissen ja nicht, was der Gewinner ist. Wenn ich natürlich einen Gewinner hätte, würde ich den laufen lassen und würde mich einfach nur vor Freude auf dem Sofa bewegen. Aber sie wissen es ja nicht. Und sie haben ja die ursprüngliche Allokation, ich Beispiel 60-40 gewählt, weil sie für sie im Risikoempfinden optimal halten. Ne? Wenn das völlig aus dem Ruder läuft, muss man das ändern. Oder wenn einzelne Länder sich überproportional viel gewichten, dann müssen sie was machen. Einzelne Branchen und so weiter. Es gibt viele Sachen, die vielleicht in einem Jahr nichts ausmachen, aber in 20 Jahren auf jeden Fall sich dramatisch ändern.
Risikoempfinden, haben Sie ein gutes Schlagwort angesprochen. Ich denke, das ist auch nochmal so ein sicherlich ein interessantes Behavioral Finance Thema. Denn wenn wir unsere Videos machen oder Streams oder was auch immer, wenn wir häufig oder sagen wir auch, du teilst dein Portfolio auf einen risikobehafteten Teil und risikofreien Teil oder risikoarmen Teil, sagen wir es mal so. Der risikobehaftete soll die Rendite machen, der andere die Schwankungen reduzieren. Aber die Frage, die wir häufig bekommen, ist, ja, wenn ich jetzt loslege und null Kapitalmarkterfahrung habe, woher weiß ich denn dann, was die richtige Aufteilung ist? Ich habe so das Gefühl, dass gerade junge Männer sich tendenziell überschätzen und sagen, ja, All-in-Aktien, vielleicht sogar noch gehebelt. Und dass Frauen da eher so zurückhaltender sind und sagen, ah, soll ich mich da jetzt schon mit so viel Geld reintrauen? Gibt es da ja aus der Forschung Hilfestellungen, wie ich herausfinde, was für mich die richtige Allokation ist?
Na, das waren schon mehrere Fragen in einem. Ich versuche es mal, wenn ich sie vergesse, ein bisschen aufzudröseln. Die erste Sache ist der Unterschied zwischen Mann und Frau. Mit dem ZEW, also Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung in Mannheim, haben wir mal eine Untersuchung gemacht, eine Befragung machen dürfen von Kunden der Bank. Und da kommt tatsächlich raus, dass Frauen deutlich risikoscheuer sind als Männer. Das heißt, die werden nach Risiko gefragt auf einer ganz einfachen Skala. Also wenn Sie sagen, auf der Skala von 1 bis 7, wie stark gehst du ins Risiko, antworten Frauen anders als Männer. Und deswegen legen sie auch anders an. Das heißt, Frauen sollten sich dieser Sache erstmal bewusst werden. Und wenn sie aber risikoscheuer sind, dann müssen sie auch entsprechend weniger anlegen. Das ist richtig. Jetzt, wie risikoscheu ist man? Naja, das kann man sich auch ein bisschen sehen. Da kann man sehen, indem man mal Simulationen anguckt, wieso sich der DAX oder ein besser diversifiziertes Instrument entwickelt, wie die Ausschläge ist. Und dann muss man eben sagen, bin ich bereit, das zu tragen? Und dann der zweite wichtige Punkt, die Risikotragfähigkeit. Kann ich das überhaupt tragen? Und dann kommt man zu einer Allokation, die vielleicht für einen persönlich sinnvoll ist.
Okay. Und gibt es irgendwie so, es gibt ja auch solche so Approximationen zu sagen, 100 minus Lebensalter, bin ich jetzt auch kein so großer Freund von. Aber was halten Sie von sowas? Ist das in irgendeiner Weise stichhaltig oder ist es einfach nur eine mentale Brücke?
Naja, 100 minus Lebensalter ist eine mentale Brücke, die zusammenbricht. Also ich halte von dieser Brücke überhaupt nichts, weil es hängt ja davon ab, immer letztendlich, wie die individuelle Situation ist. Also wenn ich jetzt zum Beispiel 70 bin und habe eigentlich ein gutes Auskommen und habe das Geld eigentlich letztendlich nur, damit sowieso meine Kinder bekommen, erfreulicherweise, dann warum soll ich das Risiko arm anlegen? Der Horizont ist ja relativ lang, die Kinder bekommen es, also lege ich es ganz anders an. Mhm. Wenn ich 70 bin, will 75 in Altersheim gehen, habe ich eine ganz andere Sache. Wenn ich eine hohe Rente habe, eine Pension oder irgendwas oder eine Betriebsrente und habe das Geld obendrauf, dann kann ich es riskant anlegen. Das heißt, es ist wirklich sehr individuell eine Sache, die man in der Vermögensplanung einfach berücksichtigen muss. Deswegen ist dieser langfristige Aspekt, was will man mit dem Geld machen? Daraus impliziert man dann automatisch auch, welches Risiko kann ich damit überhaupt eingehen.
Hm. Haben Sie sich eigentlich mal mit dem Thema Entsparen auch ein bisschen beschäftigt? Weil wir sprechen, da wir eine sehr junge Zielgruppe haben, viel über das Thema Ansparen, also Vermögen aufbauen. Aber irgendwann muss man das ja auch mal verkonsumieren. Oder beziehungsweise nicht, man muss es nicht verkonsumieren, aber man muss ja irgendwie auch so einen Exit-Plan haben. Oder vielleicht ist der Exit-Plan auch gar nicht zu exiten und weiter im Aktienmarkt zu bleiben. Aber es ist ja auch, da gibt es ja auch verschiedenste Theorien zu sagen, naja, je näher ich dem Rentenalter komme, desto geringer sollte mein risikobehafteter Teil sein. Andere sagen, das ist Blödsinn. Man kann auch weiterhin in Aktien bleiben. Wie sehen Sie das?
Naja, zu entsparen darf ich jetzt, das ist eine Steilvorlage für unser neues Buch, die geniale Vermögensstrategie, die das hintere Teil sich ausschließlich mit Entsparen beschäftigt, weil es gibt auch viele Leute, die irgendwie vor 10 oder 20 Jahren angefangen haben. Die haben dann mit 65, 67, 68 oder irgendwas das Geld auf dem Konto und es geht darum, das zu entsparen. Und da sollte man sich dann überlegen. Und das ist nicht so einfach, aber es zeigt sich eben, dass diese Idee, dass man in Rente nicht mehr in Aktien ist, dass sie eigentlich wirklich überhaupt keinen Sinn macht. Wenn man sich überlegt, wenn man 65 ist als Frau, dann hat man eine Lebenserwartung noch bis 85. Das heißt, das sind 20 Jahre und das ist auch noch ein langer Zeitraum. Und die Zahlen sind deutlich unterschiedlich. Das gibt es im Buch Simulationsrechnung, wie viel günstiger es ist, wenn man zumindest einen gewissen Teil in Aktien reingeht, was ich auf jeden Fall zum Nachdenken empfehlen würde.
Okay. Jetzt haben Sie über das Buch gesprochen, die genial einfache Vermögensstrategie. Was ist denn diese genial einfache Vermögensstrategie? Wie würden Sie das machen, wenn Sie jetzt anfangen, keine Ahnung, Sie sind jetzt einer Ihrer Studenten, der jetzt gerade fertig ist, kriegt einen guten Job und hat das erste Einkommen. Wie fängt er an?
Na, die erste Sache, die man sich überlegen muss, ist ein bisschen, das ist eigentlich der Kernpunkt jeder Vermögensplanung, aber natürlich auch im Buch drin, dass man sich so eine Art von Lebenszykluskonzept überlegt. Das heißt, wann verdiene ich wahrscheinlich wie viel? Das heißt, wenn ich irgendwie anfange und weiß, ist übertrieben gesagt, weiß, ich werde in 20 Jahren sowieso Vorstand vom Großunternehmen, dann brauche ich jetzt nichts zu sparen, weil ich das Geld später kriege. Ne? Also muss ich irgendwann überlegen.
Das ist ein Risiko, ne? Spekulatives Risiko, weil ich kann ja vorher auch einen Burnout haben, Berufsunfähigkeit oder was auch immer.
Ich sage, wenn ich es sicher weiß, ne? Aber ich weiß das. Also ich muss mir ein bisschen Gedanken machen, wie meine Einkommensströme im Zeitablauf sind. Und dann kann ich mir überlegen, wie viel ich wann spare, das ist eigentlich die wichtige Entscheidung. Also das ist die zentrale Sache, wie viel ich wann spare. Und die Anlageentscheidung ist einfach. Die Anlageentscheidung ist 60-40 oder wenn wir nachher Werbung für unseren Fonds machen dürfen, dann sowas oder was Ähnliches in der Richtung. Das ist eigentlich einfach. Das ist nicht das Problem. Wir sind uns heute relativ einig, wie man anlegt. Die Kernfrage ist nur, wie riskant, wann ich anlege und wie will ich es verbrauchen. Das sind die großen Fragen.
Sind wir uns wirklich so einig, wie wir anlegen? Ich habe so ein bisschen das Gefühl, also wir sind ja auch in einer Community, wo wir viel über das Passive, ich pauschalisiere das jetzt mal so ein bisschen, das passive Investieren sprechen. Nichtsdestotrotz, wenn man sich so mal anschaut, habe ich trotzdem noch das Gefühl, dass der Großteil der Menschen aktiv anlegt, auf einzelne Stocks geht. Auch wenn man sich den ETF-Trend anschaut, ETF an sich erstmal ein passives Produkt, gibt es jetzt mehr und mehr aktive ETFs. Oder absolute Nischen oder Sektorwetten-ETFs. Haben Sie das Gefühl, dass man sich da so einig ist? Ja.
Also von der rationalen Community ist man sich einig. Ich kenne praktisch, ist mal übertrieben gesagt, keinen Professor, der es irgendwie anders macht. Also ich habe auch die Chance, ab und zu mal mit wirklich ganz berühmten Leuten zu reden. Und da frage ich die und dann sagt er mir, sag ich, wie investierst du? Dann sagt er, couple ETF, what else? Also einfach ein paar ETFs, was kann ich sonst machen? Ne? Und was Sie ansprechen, dass das Leute anders machen, das ist jetzt wieder diese eben interessante Behavioral Finance Sache. Ne? Man will dabei sein, man hat die Idee, das ist doch klar. Also in frühester Zeit haben wir gelernt, dass wenn wir am Feld härter arbeiten, kriegen wir mehr Ertrag. Und man denkt immer, man müsste was machen. Aber die Idee, die von Ihnen angesprochen wird, des effizienten Marktes, the price is right, dass es eigentlich gar nicht lohnt, sowas zu machen, die ist unheimlich schwer zu verstehen und die geht in die Köpfe eigentlich nicht rein. Das ist aber, wir sind davon überzeugt, wir machen es auch so. Und wenn es andere nicht machen, ganz ehrlich, umso besser für uns. Ne? Umso mehr Informationen kommt die Preise rein.
Okay. Achso, was Sie sagen, ist eigentlich ganz interessant. Das heißt, eigentlich brauchen wir schon einen großen prozentualen Anteil an aktiven Tradern, die quasi dafür sorgen, dass die Assets fair gepriced sind.
Naja, also wie groß der ist, das weiß ich nicht, ob der ganz groß ist oder groß ist und so weiter. Ne? Mhm. Aber wir wissen aus der Forschung, aber auch so ein bisschen aus dem Nachdenken, dass im Moment der Anteil der Aktiven noch deutlich groß genug ist, dass sich mit passiv leben lässt. Ne? Das ist gut. Die Aktiven sollen ruhig was machen, umso besser für uns.
Okay, ja, sehr gut. Sehr gute Einstellung. Dann noch eine Folgefrage. Sie sagten also, aus dem Behavioral Finance kann man raus erklären, dass die Leute unbedingt, ich pauschalisiere es jetzt mal so ein bisschen, zocken wollen, also aktiv anlegen. Woher kommt das? Also was sind da so die Haupttriebe?
Es ist ja nicht zocken. Ich will es jetzt nicht negativ machen. Ich finde, GameStop ist eine Zockensache. Aber wenn ich mich damit auseinandersetze, bin ja in Mannheim, gucke über den Rhein rüber, sehe die BASF und habe dann Gefühl, kenne die Leute und gucke mal die Bilanz rein, dann ist das ja ein bewusstes Anlegen mit Research und so weiter. Das ist für mich was ganz anderes als eine GameStop-Sache. Mhm. Wenn ich nämlich GameStop analysiere, wüsste ich, dass ich nichts kaufen soll. Ne? Mhm. Aber bei einer BASF ist das was anderes. Das kommt unter anderem natürlich auch daher, dass viele Leute auch overconfident sind. Ne? Das heißt, ich gucke die Sache durch und denke mir, ah ja, da weiß ich schon was. Ne? Das ist schon so. Und dann kommt man dazu, dieser Home Bias oder Local Bias. Ich sage, bin ich vertraut mit der Sache und dann bin ich dabei zu investieren. Aber der nächste Schritt in den effizienten Markt rein, das ist praktisch der Ansatz. Ich verstehe in den Schritt in den effizienten Markt rein, dass ich sage, wenn ich eine BASF-Aktie kaufe, dann muss jemand anders die mehr verkaufen. Und was ist denn mit dem anderen? Ist der dumm oder weiß der weniger als ich und so weiter? Und den gehen die Leute nicht. Ne? Und das, ich renne natürlich auch manchmal durch die Gegend und sage, eigentlich, da müssen wir eigentlich jetzt was machen. Das geht aber wirklich ab und so weiter. Und dann denke ich mir eben immer, wer verkauft mir die Aktie? Das ist vielleicht Goldman Sachs, die sich freuen, dass sie endlich einen Dummen gefunden haben, der ihre Aktie kauft. Ne?
Auf der anderen Seite, also würden, mal ganz auf Sie bezogen, würden Sie sich nicht zutrauen, ein aktives Portfolio zu bauen, womit Sie den Arero schlagen könnten, also Ihren passiven Fonds?
Nee, sonst würde ich es ja machen. Ne?
Okay.
Nutzen maximieren. Ne? Aber wie soll das denn gehen? Also wenn Sie sehen, wer alles in so einer in so einem Aktien dabei ist, ne? Es gibt bei den großen Unternehmen gibt es allein 30 bis 40 Analysten, die sich hauptsächlich mit diesem Unternehmen beschäftigen. Jetzt gibt es den ganzen Eigenhandel der Banken und deswegen würde ich mir das nie im Leben zutrauen.
Ich würde jetzt mal so ein bisschen Devil's Advocate spielen. Ich bin an sich komplett d'accord mit Ihnen, aber ich weiß so ein bisschen, wie Analystenempfehlungen entstehen. Und da gibt es meistens auch so ein Gruppencluster, dass man sich gerne mal an denen orientiert, an den Peers orientiert und sich jetzt nicht so sehr trauen würde, da komplett auszuscheren und sagen, du sagst verkaufen. Nein, ich bin auf jeden Fall extrem bullish. Also zumindest ist das relativ selten, habe ich das Gefühl. Aber
das Tolle ist ja, also musst du wirklich mal eine Lanze für die Forschung brechen. Nämlich, wir haben ja die Daten. Das ist eine Datenbank, IBIS heißt sie, und diese Datenbank steht in der Regel den Universitäten zur Verfügung. Das heißt, wir gucken, ob man aus den Analysten-Recommendations, aus den Analysten-Empfehlungen was rausmachen kann. Ne? Sonst kommt eben nichts raus. Ne? Wir würden ja gerne, ne? Wir würden ja gerne versuchen, den Markt zu schlagen oder was zu machen. Und wir haben die Daten und die jungen Leute haben auch die statistischen Kenntnisse und wir kriegen es dann mal salopp gesagt nicht hin oder manchmal, aber dann verschwindet es wieder.
Okay, interessant. Meinen Sie vielleicht, dass Kryptowährung so ein Markt sein könnte, der noch hochgradig ineffizient ist, wo sich ein aktiver Ansatz lohnen könnte?
Habe ich keine Ahnung.
Okay, klare Aussage, ist gut. Kein Overconfidence auf jeden Fall. Vielleicht mal eine Frage zu meinem eigenen Portfolio, ja, wo wir jetzt mal darüber gesprochen haben, die genial einfache Vermögensstrategie, also wo Sie mal so ein paar Ansätze gegeben haben. Ich persönlich investiere in zwei ETFs, um genau zu sein drei, also zwei Aktien-ETFs, 70% MSCI World, 30% MSCI Emerging Markets. Und okay, jetzt kommen wir auf 100%, aber ungefähr nochmal 5%, also 2,5% überall nochmal weg, in einen REIT-ETF, also einen Immobilienaktien-ETF. Anleihen habe ich keine drin, Rohstoffe auch nicht, weil ich mich damit auseinandergesetzt habe und gesagt, okay, kann ich keinen Bezug zu aufbauen. Und das ist ja mein Portfolio. Gibt es irgendwelche Anlageklassen, die mir noch fehlen, oder mache ich irgendwie einen größeren Fehler, oder kann man das so bis zur Rente durchziehen?
Nee, bis zur Rente, das weiß ich nicht, weil ja die Anlageklassen ja nur jung von dem Bild her, die Anlageklassen ändern sich ja auch. Und ich persönlich bin doch wirklich überzeugt, dass man diese Bonds-Sache machen soll. Es gibt auch, also es ist einfach ein Hedge gegen das Risiko dabei. Mhm. Und die Korrelation mit dem Aktienteil ist auch nicht wahnsinnig hoch. Das heißt, es ist sinnvoll zu machen. Und bei Rohstoffen ist, da können Sie keine Beziehung entwickeln, das ist ja nicht so schlimm. Aber wenn Sie in die Daten reingucken, da gibt es auch Phasen, jetzt läuft es gerade mal wieder gut mit den Rohstoffen, davor lief es schlecht und so weiter. Da ist eben auch die Korrelation mit dem Aktienmarkt wirklich sogar unter Null. Das heißt, Sie nehmen einfach Risiko raus durch diese Sachen. Ansonsten ist das schon so halbwegs in Ordnung. Es ist mehr oder weniger ja auch das, was wir in unserem Fonds auch machen. Hm.
Bei den Rohstoffen, also wie würden Sie das konkret machen? Also ganz normal über ETCs, also Exchange Traded Commodities, also ETF-Varianten für Rohstoffe?
Naja, Sie können ja das Gold schlecht selbst kaufen oder den Weizen oder die Schweinebäuche. Ne? Mhm. Das heißt, Sie werden schon Finanzinstrumente brauchen, die Sachen abbilden.
Mhm. Okay. Na gut, haben Sie eine Meinung zur MSCI World? Also gibt's da ja eine, so gerade aus europäischer Sicht, so eine Meinung der Übergewichtung der amerikanischen Werte?
Ja, das halt ist eine abstrakte Frage, muss man die ja stellen. Ne? Was habe ich eine Meinung? Ne? Vieles eine Meinung, die irrelevant ist. Aber wenn ich mir, also erstens finde ich es wichtig, dass man unterscheidet, was sie in ihrem Portfolio machen, was aber nicht alle machen, zwischen MSCI World und MSCI World All Country. Mhm. Und ich meine, dass man die Emerging Markets bei dem MSCI World rauslässt, ist natürlich schon wirklich in der Abbildung der Welt schon ein schwerwiegender Nachteil. Mhm. Und da gibt es ein bisschen unterschiedliche Philosophien, ob man jetzt die Marketkapitalisierung zugrunde legt, wie beim MSCI World, oder ob man das Bruttoinlandsprodukt, das heißt die Wirtschaftskraft, macht, was wir machen in unserem Fonds. Und ich finde halt die Wirtschaftskraft so die Schornsteine der Welt besser. Ne? Aber wir haben es doch mal durchgerechnet, es kommt auch raus, aber das ist immer so eine Sache. Das würde ich jetzt nicht so sagen. Es gibt auch Argumente für das andere. Ne? Also okay. Ich finde das eine besser, Meinung, aber als Wissenschaftler muss man sagen, kann man mit beiden Sachen leben.
Okay. Sprechen wir sofort gleich über den Fonds, wie der aufgeteilt ist und so weiter. Ich hatte nur noch eine vorgeschobene Frage, und zwar, wie stehen Sie zum Thema Faktor-Investing, sprich gewisse Faktoren überzugewichten, zum Beispiel Small Caps, also besonders auf Nebenwerte setzen, oder eine Momentum-Strategie zu sagen, ich setze auf die Werte, die in der vergangenen x Jahren besonders gut gelaufen sind, weil die angeblich auch zukünftig besser laufen werden. Wie stehen Sie zu dem Thema?
Naja, das ist ein bisschen, nicht nur wie ich stehe, sondern so ein bisschen sagen, wie die Forschung zu dem Thema steht. Mhm. Und hier empfehle ich Kapitel 6 unseres Buchs, wo das aufgearbeitet ist. Aber natürlich war das eine billige Werbung. Mhm. Die Faktorinvestment ist eine wissenschaftlich außerordentlich stark diskutierte Sache. Und nehmen wir mal den Small Firm, also den kleinen Firmeneffekt, dass kleine Firmen korrigiert für das Risiko, das schon drin ist, trotzdem noch eine stärkere Rendite haben. Das ist toll, das wurde auch von Herrn Banz damals entdeckt. Der einzige Trick ist, es gibt es heute nicht mehr. Ne? Das heißt, das ist die Idee, dass ein Effekt da war und der existiert heute nicht mehr. Ne? Der wurde mal beschrieben, natürlich ist die Statistik richtig damals, aber die Idee, ob die Effekte von damals in die Zukunft übertragen werden, das ist eben das große Problem. Ne? Damit beschäftigt man sich.
Ist das nachweislich heute nicht mehr da? Also das ist das, also...
Weg.
Okay. Null. Aufgrund von aktuellen Forschungen, die halt rausgefunden haben, dass für Small Caps keine Überrenditen mehr erzielt werden.
Sie brauchen nur die Webseite von Kenneth French angucken. Da sind die ganzen Daten in den USA da. Das ist bei uns, oder auch andersweitig zitiert, da sind die Daten da. Und da sehen Sie, dass es praktisch null ist. Ne?
Okay.
Das ist der eine Punkt. Das ist der eine Punkt. Es gibt zwei wichtige Punkte. Der eine Punkt ist, dass die Faktoren da sind, wenn man sie natürlich gefunden hat, aber dass sie dann weggehen. Da gibt es auch eine längere Diskussion in diesem Sinne, dass sie wirklich weggehen. Der zweite Punkt ist, dass die Faktoren da sind, aber die Kompensation für ein Risiko ist, was noch zusätzlich irgendwie da ist. Mhm. Das ist beim Momentum. Momentum ist übrigens eine Sache, wo man sagt, man betrachtet wirklich nur die Entwicklung des letzten halben Jahres oder Jahres. Ansonsten ist das was anderes. Und da gibt es eben ein sogenanntes Momentum-Risiko. Die Momentum-Strategie ist toll. Und ich war mal vor vielleicht 10, 15 Jahren völlig von der begeistert und dachte, es ist endlich die Möglichkeit, wirklich Überrendite zu machen. Aber dann kann man nur sagen, schau dir mal den März 2009 an. Mhm. Da bringt die Momentum-Strategie -40%. Mhm. Und im April 2009 ist die Momentum-Strategie nochmal negativ. Das heißt, sie haben eine Strategie, die eigentlich immer funktioniert. Und in zwei Monaten ist vielleicht das ganze Geld weg, ne?
Und das macht auch den ganzen vorherigen Gewinn wieder kaputt. Also.
Ja, und für dieses Risiko kriegen sie eine Kombination, und deswegen klappt die Momentum-Strategie meistens. aber heute auch nicht mehr so gut. Ne? Also es ist nicht so einfach. Und das Momentum ist, ich war wirklich mal völlig begeistert davon, aber seit ich dieses Momentum-Risiko mitgekriegt habe, ist es ist nicht so einfach, das Geld zu verdienen ohne irgendwelche Tricks dabei.
Okay. Und vielleicht noch der letzte, auch sehr bekannte, der derzeit underperformed als Faktor, in Anführungszeichen, Value. Wie stehen Sie zum Value-Faktor? Da wird ja jetzt auch, also er hat ja gerade, sagen wir mal, in den letzten Jahren ein bisschen gelitten. Das ist ja eher ein negativer Faktor.
Hat gelitten. Das ist eben auch in dieser, da nochmal Tabelle so und so viel hinweisen, das sind die Zahlen. Ich habe sie jetzt nicht im Kopf. Ne? Man sieht eben, dass der Value-Faktor gelitten hat. Dass der Value-Faktor, also nachdem der Value-Faktor bekannt ist und alle drüber reden, ist doch klar, dass alle Welt will am Value-Faktor verdienen. Was machen natürlich die Cleveren? Die handeln dagegen. Ne? Die arbitrieren dieses Verhalten aus. Und die zweite Sache ist, der Value-Faktor ist nur dann sinnvoll, wenn man ihn wirklich bei Unternehmen hat, die auch hohe Marktkapitalisierung hat, also nicht kleine. Da ist der Value-Faktor sowieso geringer. Und der Value-Faktor ist nur dann sinnvoll, wenn man auch short gehen kann. Und das muss man auch mit reinrechnen. Und wenn man das alles mit reinrechnet in der heutigen Zeit, bleibt nichts mehr davon übrig.
Warum den Value-Faktor, warum muss man da short gehen, um ihn alleine darzustellen, also quasi die Growth-Aktien dagegen zu shorten?
Ja, also die Idee ist ja bei diesen ganzen Strategien, dass sie High minus Low immer haben, dass sie die Aktien kaufen, die auf diesem Faktor, sei es klein oder Value oder Momentum, gut sind. Und praktisch dagegen haben die Aktien, die auf diesem Faktor nicht schlecht, aber möglichst gering sind. Und aus dieser Differenz, die war immer gesagt, aus dieser Differenz verdient man 6, 7, 8%. Das ist die Value Premium, wo man eben diese Short-Strategie dazu benötigt.
Okay, verstehe. Was auch wieder Kosten erzeugt. Ne? Ich kann ja nicht kostenlos shorten. Okay, sehr gut. Das soweit zur Klammer. Dann sprechen wir doch mal über Ihren Fonds. Mittlerweile sind es sogar zwei, wenn ich mich nicht irre. Es gibt ja jetzt noch die nachhaltige Variante.
Das ist korrekt, ja, seit letztem Jahr.
Genau. Aber ich denke, das Anlagekonzept ist im Grunde erstmal gleich. Vielleicht sagen Sie uns mal nochmal ganz grob für die Leute, die nicht wissen, was der Arero-Fonds ist, was das Ziel und die Anlagestrategie ist.
Also die Idee ist so ein Sorglospaket in der Anlage und dazu gehören natürlich Assetklassen dazu, Aktien, Renten, Rohstoffe, Immobilien sind eigentlich die Haupt der Assetklassen, die auch in Ihrem Portfolio, wenn wir gedanklich dabei sind oder bewusst nicht dabei sind. Immobilien haben wir nicht dazu genommen, weil viele Leute, die Älteren zumindest, Immobilienvermögen haben, also Aktien, Renten, Rohstoffe. Und wir legen in Aktien 60% an, 25% Renten, 15% in Rohstoffe und die Aktien so, dass sie in diese vier Regionen, Nordamerika, Europa, Emerging Markets und Asia Pacific, so aufgeteilt werden auf die Regionen, dass sie entsprechend dem Bruttoinlandsprodukt gewichtet werden. Das ist ein Paket, das wird zweimal im Jahr, wird das quasi wieder auf Null, also auf diese Sache gesetzt und zwischendurch entwickelt sich entsprechend der Märkte.
Okay. Sie haben gesagt, keine Immobilien dabei, sind aber trotzdem also im Aktienteil Immobilienaktiengesellschaften mit drin. Ne? Ja. Also sowas wie eine, ich weiß jetzt nicht, ob die Vonovia konkret drin ist, aber das wäre ja quasi ein indirektes Immobilien-Exposure. Ja.
Genauso wie auch Rohstoffaktien dabei sind. Also es sind die Aktien, die entsprechend dem, wir haben nicht die MSCI-Welt, weil die zu teuer ist, sondern Selective fällt dahinter einen anderen deutschen Fondsanbieter, der in der Richtung was Ähnliches macht und die da drin sind mit der Idee, dass ein Großteil der Marktkapitalisierung der Welt in dem Fonds abgebildet werden. Also mal eine Zahl zu nennen, um 2600 Unternehmen, die dadurch abgebildet werden.
Okay. Und also der Fonds liegt bei der DWS, die verwalten den quasi, richtig? Also bei der bei der Deutschen Bank. Und der Index wollte ich auch noch ansprechen, warum sie sich da für den für Solactive heißen die, glaube ich, entschieden
Solactive,
haben.
Ja, Solactive, ja.
Weil die günstiger sind. Ne? MSCI ist ja bekannt dafür, dass sie nicht ganz günstig sind.
Naja, und das geht ja letztendlich mal ein bisschen, aus dem Geld der Anleger raus. Ne? Und oder aus dem Gewinn der Vorgesellschaft. Ist egal, ne? Aber wir gehen raus und die Selective machen das gut, zumindest was ich da mitgekriegt habe. Und da kennen wir die Verträge nicht, aber sind auf jeden Fall deutlich günstiger.
Okay. Und dieses Rebalancing der Regionen nach Bruttoinlandsproduktgewichtung, wie oft findet das statt? Auch halbjährlich?
Ja, es sind ja zwei Arten von Rebalancing. Sind einmal das und dann ist ja auch der Index wird ja auch immer neu zusammengestellt. Das heißt, es passiert ja relativ viel. Ne? Wenn man jetzt sieht, also der DAX ist jetzt kein Beispiel für uns, aber vielleicht ein bekannteres Beispiel hier. dass sich im DAX auch sehr viel ändert. Das heißt, die Weltwirtschaft ist doch sehr dynamisch, was rausfliegt, wie Wirecard oder was neu reinkommt. Und das ist eben in dem Index drin. Und dann noch die Gewichtung innerhalb der Welt und dann noch zusätzlich die Gewichtung über die Assetklassen. Das findet zweimal im Jahr statt. Und, das ist eine steuerliche Wichtigkeit, sollte mal wie der Aktienmarkt runtergehen und die Aktienquote 51% erreichen, dann wird ein außerordentliches Rebalancing gemacht. Das ist wichtig, damit die Teilsteuerfreistellung erreicht wird, dass insgesamt der Fonds, das ist ein wichtiger Punkt, dass insgesamt der Fonds als Aktienfonds anerkannt ist.
Genau, damit, ich glaube, 70% der Erträge freigestellt sind, steuerlich. Interessant. Das heißt, der Fonds richtet sich überwiegend auch an deutsche Anleger, wenn sie solche deutschen steuerlichen Spezialfälle betrachten.
Naja, das ist eine Sache, die sollte man nicht liegen lassen. Ne? Also es ist eine einfache Sache mit den 51%. Wir haben es nochmal durchgerechnet, ist auch sinnvoll, das zu machen. Ne? Und dann ist es für den steuerlichen Anleger. Es macht auch relativ viel aus. Das ist schon ein Unterschied, ne? Ob man 70% oder 85% versteuern muss.
Ja, klar, auf jeden Fall. Und ich habe jetzt die Zahlen nicht mehr auswendig im Kopf, aber ich glaube, die Asset Under Management lassen sich auch schon mal sehen. Also der Fonds, also schon ein beträchtliches Geldvolumen drin. Wissen Sie es, wie viel es ist?
Ja, klar, weiß man sowas. Ne? Wir haben jetzt in den neuen ungefähr 60 Millionen drin. Und der neue ist der nachhaltige, der in der Philosophie, um es kurz noch zu sagen, wie der alte ist, aber eben die schlechten Unternehmen rausschmeißt. Und im alten haben wir 1,15 Milliarden dran.
Das ist schon ein großer Fonds. Also
was ja auch wichtig ist. Ne? Ich meine, wir haben jetzt das Privileg, dass wir die Aktien kaufen. Das heißt,
physisch replizieren.
Kaufen die ganzen Aktien. Und dazu brauchen sie schon einigermaßen große Fonds, um das überhaupt sinnvoll machen zu können. Ne? Und das ist, man sieht es ja im Jahresbericht, die einzelnen Aktien, die gekauft sind. Und dafür ist es gut, wenn man so eine große Masse hat.
Klar, das ist ja big is beautiful, zählt ja, also gerade im ETF-Bereich, sieht man auch an den ganzen Fusionen der Anbieter, die versuchen jetzt größer und größer zu werden. Genau, Sie hatten gerade den nachhaltigen Fonds angesprochen, hätte ich auch gerne mal. Also wie ist der von der Preisstruktur her dasselbe? Weil Sie müssen ja dann noch ein zusätzliches Screening draufsetzen und sagen, okay, sind die Unternehmen jetzt gut, entsprechen die Nachhaltigkeitskriterien? Und vielleicht gerade noch eine Frage mit, welche Nachhaltigkeitskriterien sind das?
Also die Nachhaltigkeitsziele sind allgemein, das ist eben die ESG, Environmental Social Governance, das heißt, man guckt, ist was für die Umwelt gut, man guckt, ist das Sozialverhalten des Unternehmens, auch Lieferketten und ähnliche Dinge in Ordnung und dann guckt man noch was Weiteres, ist die Governance gut und das insgesamt wird in einen Kuchen zusammengepackt. Das läuft im Prinzip, also wirklich stark vereinfacht so, dass man erstmal Unternehmen aus schlechten Sinn, also Sünden Unternehmen rausschmeißt, das ist von Streubomben, Pornografie, Tabak und ähnliche Sachen. Und dann guckt man bezüglich dieser ESG-Kriterien, da gibt es Datenbanken, die Daten für jedes Unternehmen bereitstellt. Die werden dann in eine Engine der DWS reingeschmissen und da wird das zusammengekocht und dann fliegen die raus, die in den einzelnen Bereichen besonders schlecht sind. Und dann guckt man noch als nächster Punkt, welche Unternehmen sind besonders anfällig für Klimarisiken. Und die tut man raus und dann macht man noch zwei oder andere raus und so. Das ist so das Gesamtpaket, das dann übrig bleibt.
Okay. Und wie sehr leidet der Diversifikationsgrad darunter? Also dadurch, dass Sie Unternehmen rausschmeißen. Sie haben gesagt, im Originalfonds sind über 2000 Einzelaktien drin.
Ja, 2600 abgebildet. Ich glaube, 2000 werden wirklich gekauft. Muss man im Jahresbericht nachgucken. Ne? In dem anderen kann man es noch nicht genau sagen, weil der noch in der Aufbauphase ist. Sie können nicht, wenn Sie mit dem Fonds starten, direkt 2000 Unternehmen kaufen. Bin auch gespannt auf den Jahresbericht, weil der per 31.12. das drin ist, wie viel man sieht. Ne? Der ist noch im Aufbau. Da sind weniger drin. Aber das macht, glaube ich, letztendlich keinen Unterschied. Wir haben mal die beiden Kurse nebeneinander gelegt. Da tut sich nicht viel. Das weiß man aber auch der Forschung. Es ist ja die spannende Frage ist ja jetzt unabhängig von unserem Fonds, ist ein nachhaltiger Fonds, ist der besser oder schlechter in der Performance? Die Antwort ist, wir wissen es nicht. Wir können es nicht sagen. Sag mal so.
Stimmt, ja. Es gibt Forschungen, die gehen in die eine Richtung und welche, die gehen in die andere Richtung. Von daher, wann meinen Sie, gibt es da mal Stabilität oder ist das auch der Markt, der diese Stabilität noch nicht hergibt? Dass es also noch quasi keinen Konsens quasi darüber gibt? Weil eigentlich müsste es ja eines Tages sogar so sein, dass es finanziell attraktiver ist oder höhere Renditen abwirft, in die in Anführungszeichen dreckigen Unternehmen zu investieren, weil die ja mehr Probleme haben, sich zu kapitalisieren und Investoren dann eine höhere Rendite verlangen würden. Oder habe ich da einen Denkfehler?
Das ist alles in Ordnung, aber ich glaube, das passiert nicht so schnell. Ne? Denn es ist ja auch so, dass es auch Leute gibt, die dreckigen Unternehmen gut finden. Ne? Mhm. Und es gibt aber auch Leute, die sagen, also wenn man mal Larry Fink sagte zum Beispiel, der Chef von BlackRock sagte, man muss in die auch dreckigen Unternehmen investieren, um über die Hauptversammlung Macht auszuüben. Genau. Mhm. Das heißt, es ist ja nicht gesagt, dass die Kapitalbeteiligung der richtige Weg ist. Das denken jetzt viele. Aber vielleicht ist die Hauptversammlung ein wesentlich besserer Weg, was zu machen. Also da ist das letzte Wort nicht gesprochen. Oder die nächste Sache ist, wenn Sie eine Überrendite erzielen, wie einen von Bitcoin, dann spenden Sie die für eine richtige Sache. Ne? Also welches der richtige Weg zur besseren Welt ist, ist wirklich nicht klar. Ist auch mir nicht klar. Wir denken viel drüber nach. Aber wir haben gesagt, wir machen das jetzt mal, sind dabei, positiv und haben dann auch so viel Flexibilität, dass man das anpassen, das ist ein ongoing Prozess. Man sieht vor allen Dingen, was ich auch toll finde, wenn man mal guckt, was waren denn vor 5 Jahren Nachhaltigkeitskriterien? Mal ganz andere da. Ne? Das ist wirklich interessant, wie stark sich das ändert, aber es ist auch interessant, wie viel sich in die richtige Richtung ändert.
Das soll jetzt auch ein bisschen standardisiert werden durch die Taxonomy-Verordnung der Europäischen Union. Beschäftigen Sie sich derzeit damit, oder?
Ja klar, aber die Taxonomy-Verordnung ist auch so eine Sache. Ne? Also für mich gibt ja so ein einfaches Beispiel. Ne? Also was
Atomkraft.
Ist jetzt? Was ist jetzt? Ist Kohle gut oder schlecht? Oder noch, Entschuldigung, ist Atom gut oder schlecht? Also das ist eine rhetorische
Frage. Franzosen
sagen
nein. Die sagen nein, ist nicht schlecht, es wirft kein CO2 ab. Die Deutschen haben da eine ganz eigene Meinung
zu. Natürlich. Also und die EU macht es. Was haben sie gemacht? Sie haben einen Kompromiss gemacht. Sie haben gesagt, Kohle ist schlecht. Ne? Mhm. Und also insofern ist das alles wirklich im Fluss. Oder es geht noch ganz anders, viel weiter geht. Also genauso Sachen. Die sagen, also eine Firma wie Nestle, ne? Dann sagen die viele Leute, sagen, ach Gott, Nestle, die Kinder in Afrika kriegen kein Wasser oder sowas in Richtung. Ne? Mhm. Aber Nestle auf der anderen Seite hat eine der besten Pizzen in den USA gemacht und die haben wesentlich mehr für die Volksgesundheit gemacht, weil sie den Zucker da rausgenommen haben und so weiter. Ne? Also es gibt unheimlich viele Aspekte und das Interessante und Wichtige ist, dass ihr jetzt anfangen müsst, damit zu beschäftigen. Ne? Und was wir in 15 Jahren denken, die Beschäftigung ist das Wichtige. Ne? Ja.
Und ist ja auch für die Führungskräfte der Unternehmen wichtig, dass sie wissen, an welchen Nachhaltigkeitskriterien sie gemessen werden. Weil im Endeffekt, darauf werden sie ja dann die Aufmerksamkeit orientieren und das quasi fokussieren.
Aber es ist eben nicht nur das. Ich hatte mal mit einem Oberen der Industrie genau diese Frage gestellt. Mhm. Und da sagte er zu mir, Herr Weber, Sie wissen gar nicht, in wie vielen Ecken ich mit der Nachhaltigkeit zu tun habe. Das geht dann, das Extrem ist, dann sitze ich abends noch im Büro rum, also nicht, dass er Tränen in den Augen hat, also sitze abends noch im Büro rum, kommt die Putzfrau an und sagt, haben Sie heute wieder viel Müll produziert? Ne? Zack, habe ich einen drüber gewischt. Ne? Und es sind unheimlich viele von diesen Sachen, wo der Zeitgeist sich widerspiegelt. Ne? Gut so, aber es ist eben viel. Das ist nicht nur die EU-Taxonomie oder der Finanzmarkt. Das ist der Kindergarten, das ist die Mitarbeiter. Das ist, wenn junge Leute irgendwo anfangen zu arbeiten, sagen die auch, was macht ihr für die Umwelt? Ne? Wenn der Chef sagt, will ich nicht, dann geht man woanders hin. Ne?
Ja, das stimmt. Wie sehen Sie da den Einfluss von diesem Trend? Man kann ja schon von einem Trend Richtung ESG, nachhaltiges Investieren sprechen. Es gibt ja einige Leute, die dann sagen, naja, das hat ja gar keinen Einfluss, weil wenn ich mir eine Aktie kaufe, dann kaufe ich die von jemand anderem ab. Das berührt im ersten Moment überhaupt nicht die Bilanz der Firma. Also wo habe ich einen Einfluss mit nachhaltigem Investieren?
Also ich habe natürlich den Einfluss über die Hauptversammlung, ist die erste Sache. Und ich habe vor allen Dingen den Einfluss, wie viel der Leute, die zuhören, sich in letzter Zeit mal einen Geschäftsbericht angeguckt haben. Und da sieht man eben, dass früher war ganz wenig über Nachhaltigkeit im Geschäftsbericht drin. Heute sind das signifikante Teile im Geschäftsbericht. Und dadurch, dass sich das Unternehmen damit auseinandersetzen muss, wird das auch wichtiger. Ne? Und die Unternehmen ändern ja auch dramatisch viel in dem Bereich. Das geht ja inzwischen auch zum Mittelständler runter. Und deswegen ist es das Reden darüber und das ist die zentrale Sache. Ne? Und natürlich auch die Gesetzgebung, die in der Richtung ganz klar hinterher ist. Ne?
Okay. Kommen wir vielleicht nochmal zurück zum Fonds. Wie sind Sie denn auf die Idee gekommen, das Ganze zu starten?
Na, wir haben das Buch geschrieben, genial, einfach investieren. Das erste, das war damals ein Bestseller. Und da haben die Leute gesagt, du sollst uns nicht nur erzählen, welche psychologischen Fehler wir machen, die wir vermeiden, sondern was kann man machen? Und ich glaube immer noch, dass diese Idee, dass man so ein Produkt hat, Sie haben mir Ihr eigenes Portfolio gesagt. Wenn jetzt Ihr eigenes Portfolio in einem Produkt wäre, wäre es teilweise steuerlich, eventuell und auch günstiger. Man muss sich nicht drum kümmern. Das ist eigentlich die Sache, die ich gerne hätte. Und wenn ich dann Aufregung haben würde, dann kann ich ja noch was dazu machen. Das ist Core Satellite. Ne? Aber dass man ein Produkt zur Vermögensanlage hat, und wir sind ja nicht die Einzigen, die sowas machen, dass man nimmt, das finde ich einfach immer noch die eine wirklich gute Idee. Ne? Und das war die damalige Idee. Und dann sind wir damals zur DWS gekommen und die haben gesagt, wir probieren das mal, ob sich sowas im Markt durchsetzen lässt.
Und was sind so, gut, üblicherweise kennt man als Fondsanbieter jetzt seine Kunden nicht direkt, aber haben Sie ein paar Informationen, was das üblicherweise für Leute sind? Also wird der Fonds überwiegend über Filialen vertrieben oder sind es wirklich Leute, die Ihr Buch gelesen haben und gesagt haben, ich will da jetzt rein investieren? Also wie kommen die Leute zum Arero? Was ist so der typische, in Anführungszeichen, Arero-Investor oder Investorin?
Der typische Arero-Investor ist einer, der nicht über einen Berater kommt, weil der Berater an dem Fonds ja nichts verdient. Und das ist auch völlig in Ordnung. Wenn der Berater bei einem anderen Fonds eine hohe Kommission bekommt über die nächsten Jahre, die der Anleger natürlich bezahlt, dass der Berater diese Fonds investiert, finde ich völlig normal, muss auch von was leben. Aber das sind wir nicht. Das heißt, in unserem Fonds kommen die Leute ran, indem sie sich selbst damit beschäftigen oder auch eben sehr viele Leute, die erfolgreich damit gefahren sind. Ich meine, die Performance die Performance ist ja seit Anfang gut, die Volatilität ist nicht so hoch und ist ja eigentlich ein gutes Produkt. Und dann erzählen die Leute natürlich das auch weiter, damit profitieren wir sehr. Und eine andere Sache ist halt, dass das Konzept der ETFs oder Indexfonds, ein Indexfonds, sich immer mehr durchsetzt, der Kuchen wird größer und da fällt halt für uns auch was ab.
Okay. Und haben Sie institutionelle Gelder drin oder sind das eigentlich fast nur Privatanleger?
Wir sind fast nur Privatanleger. Im Neuen haben wir auch was Institutionelles, aber sind fast nur Privatanleger. Aber letztendlich wissen wir es nicht. Wir wissen ja nicht, wer anlegt. Ja, das geht dann so, wenn jetzt da mal irgendein Institutioneller 1 Million oder 2 Millionen bei diesen 1,2 Milliarden hat, dann würden wir das nicht mitbekommen.
Okay. Und wie sind Sie auf die Asset Allocation zwischen den Bonds, also den Anleihen und den Aktien / Rohstoffen gekommen? Weil, also wie mache ich das jetzt zum Beispiel mit meiner eigenen Risikopräferenz, wenn ich sage, ich hätte gerne ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger Risiko? Weil das ist ja quasi vorgegeben, das Risikoprofil durch den Fonds. Wie geht man idealerweise damit um?
Also idealerweise erinnert man sich an die Kapitalmarktlinie. Und die Kapitalmarktlinie im Studium sagt ja, dass ich ein optimales, riskantes Portfolio habe. Das ist die eine Sache. Und wenn mir das zu riskant ist, passe ich das mit Cash an. Das heißt, wenn mir Arero oder ähnliche Dinge mit einer Vola von 10, das ist mir zu viel, ich will eine Vola von 5 haben, dann habe ich 5, die Hälfte des Geldes am Cashkonto und die andere Hälfte Arero. Das ist die Idee. Die zweite Sache zu beantworten, wie wir auf 60, 25, 15 gekommen sind, es ist ein bisschen letztendlich, also wir haben dann damals die ganze Literatur gewälzt, was die Literatur so sagt und auch mal geguckt, wie groß die Anlageuniversen sind und so weiter. Und Sie können nicht sagen, ob 50, 30, 20 besser ist, ob 60, 25, 15 besser. Also wissenschaftlich, wir haben eine Studie gemacht über 30 Jahre zurück, wissenschaftlich kommt das als sehr gut raus. Aber es hängt immer vom Zeitraum ab. Sie sind jetzt in der Bond-Phase. Wäre es besser gewesen, Sie hätten ein bisschen mehr Bonds gehabt. Aber ich meine, wenn der Zins über 20 Jahre von 8 auf 0 runtergeht, ist es klar, dass Sie da mehr haben. Das heißt, es ist so ein bisschen aus der Literatur raus getestet. Aber ob 60 oder 55 kann ich als Wissenschaftler oder 65 kann ich als Wissenschaftler nicht sagen, was besser ist.
Und würden Sie das nochmal anpassen oder haben Sie das jetzt quasi diese Gewichtung in Stein gemeißelt, auch wenn es jetzt andere Literatur gibt, die sagt, die zu einem anderen Entschluss kommt?
Nee, es gibt ja keine andere Literatur, die zum anderen Schluss kommt. Es gab damals schon andere Literatur, die zum anderen Schluss kommt. Und in Stein gemeißelt, die Sache ist, dass Sie letztendlich damit, also um diese Detailsachen, wir haben die unterschiedlichen Allokationen durchgerechnet. Also nicht getestet, sondern einfach auf dem Zeitraum von, weiß ich, 30, 35 Jahre durchgerechnet. Und da kommt raus, es ist ein flaches Optimum. Das heißt, wenn Sie kaum Aktien haben oder nur Aktien in der Sharpe Ratio, dann ist das nicht okay. Aber ob Sie 55, 60 oder 55 haben oder 20 oder 15 oder 30 Bond oder so weiter. Das spielt in den 30, 35 Jahren keine Rolle. Und wie es in der Zukunft wird, wissen wir nicht. Und deswegen ist es einfach sinnvoll, mit so einer Strategie reinzugehen. Und wenn Sie jetzt sagen, ich will aber 55, 30, 15 haben, würde ich sagen, was? Auch nicht. Kann ich dir nicht sagen, was besser ist. Ne?
Okay. Und Sie haben ja den Fonds.
Wir haben ein Messgericht, da sagt einer, ich will den Rohstoffteil von 15 auf 16 erhöhen. Was sagt die Wissenschaft dazu? Kann man sagen, nix.
Ja gut, okay. Ja klar. Kommt auch mal drauf an, welchen Referenzzeitraum man sich aussucht. Interessant. Und haben Sie die Kosten zwischendurch mal reduziert von dem Fonds? Also dadurch, dass er größer geworden ist, die Skaleneffekte quasi weitergegeben?
Nein, wir haben die Kosten nicht reduziert, aber wir haben das Angebot hoffentlich verbessert. Es war ja früher mal eine SOP-basierte Lösung, die auch gar nicht anders möglich war, wenn Sie mit 40, 50 oder 60 Millionen starten.
Ein was basiert? Swap-basiert, okay.
Swap-basiert war es ja früher am Anfang. Und seit ein paar Jahren ist es jetzt, dass die ganzen Sachen gekauft werden, was doch deutlich aufwendiger ist. Mhm. Und da ist aber der Preis nicht erhöht worden. Das heißt, also wir haben den Preis, wenn Sie so wollen, gelassen und sind ja 45, die 5 Basispunkte ist ja für den Staat Luxemburg. Mhm. Und sind 45, die sind gelassen, aber das Angebot ist besser und bei den Grünen sind es ja auch 45. Und das Angebot ist besser, weil da eben die Research des Grünen auch mit dabei ist.
Mhm. Okay, interessant. Und Sie haben ja, glaube ich, auch zwischendurch den Indexanbieter gewechselt. Also Solactive ist jetzt noch nicht, war nicht schon von Anfang an der Indexanbieter, oder doch? Habe ich mich da falsch
gemacht? Nee, das MSCI war, als es SOP-basierte Sache hat. Da sind die Verträge auch anders, aber dürfen Sie mich nicht im Detail fragen. Und wenn ich es weiß, darf ich es auch nicht erzählen. Und nachdem wir das umgestellt haben auf direkte Replikation, brauchen Sie noch mehr Informationen. Und da hat die DWS zu Solactive gewechselt. Mhm.
Jetzt gibt es ja einige Anleger, die, also wo wir gerade über Swap-basiert reden, einige Anleger, die da ein bisschen ängstlich sind und sagen, ich würde niemals in Swap-basierte Fonds investieren, die sind aber in der Regel ja auch besichert und teilweise sogar überbesichert. Ist es tatsächlich ein erhöhtes Risiko? Also klar, es gibt das Kontrahentenrisiko, was es sonst nicht gibt, aber ist das tatsächlich sollte man das in Betracht ziehen, dieses Risiko?
Das ist wirklich die Frage ist zu allgemein, um so richtig zu beantworten, weil wir reden da länger drüber. Ne? Also wir machen es ja jetzt nicht mehr. Ne? Wir haben es aber umgestellt, weil man es sich leisten kann. Ne? Wenn Sie eine Milliarde haben, können Sie die Dinge auch selbst kaufen. Ne? Und dadurch, dass bei unserer Strategie ja auch der Handel nicht so groß ist, geht das. Ist das vertretbar? Generell finde ich eine SOP-basierte Sache, was ich auch früher gesagt habe, bin ich immer der Meinung, nicht schlecht, weil wenn die Kontrahenten gut ausgesucht sind, das heißt, und die Sicherheiten da sind, die Sicherheiten ordentlich sind, ne, dann spricht da überhaupt nichts dagegen.
Ja, also in einigen Ländern ist es ja sogar vorteilhaft, Swap-basiert zu machen. Aber ich habe so das Gefühl, dass die Fondsanbieter, also es haben ja viele ETFs umgestellt auf physisch replizieren. Und ich hatte immer so ein bisschen das Gefühl, dass das eher so eine Marketing-Sache ist, dass die Leute sich einfach besser fühlen, aber dass da nicht ein echtes zusätzliches Risiko bei einem Swapper wäre.
Ich glaube, das lag auch daran, dass ein Fondsanbieter gesagt hat, Swap-basiert ist nicht so gut, weil wir was anderes haben. Und der das als Marketing benutzt hat. Mhm. Und dann haben die anderen natürlich schlecht was gegenhalten können. Und also letztendlich ist es dann auch, der Swap kostet ja auch was. Das ist ja auch wieder ein anderer Punkt. Klar. Und die Swap-Kosten fallen jetzt weg. Und wenn die Swap-Kosten mit den Handelskosten ungefähr so sind, und es ist wirklich die Frage der Größe. Ne? Also wenn Sie sagen wir nur, es ist ja irre viel Geld trotzdem, aber wenn Sie nur 100 Millionen haben und wollen 2600 Unternehmen abbilden, können Sie wesentlich weniger kaufen. Und Sie müssen dann so mathematische Optimierungsansätze machen, um das alles abzubilden. Mhm. Das ist bei größeren einfacher. Und da kann man es dann, also nach meinem Wissen, besser machen.
Okay. Jetzt haben Sie ja auch ein Team hinter dem Arero. Sie machen das ja nicht alleine. Was ist Ihre Aufgabe heute noch beim Arero?
Ja, meine Hauptgabe ist immer noch, mit den anderen das zusammenzuarbeiten.
Ach so, Sie sind also noch aktiv dran, ja?
Ja, aktiv dran. Okay. Bin jetzt als Professor ist das ja nicht möglich, ist auch richtig, dass es nicht möglich ist, aber seit ich pensioniert bin, Senior-Professor bin ich Geschäftsführer unserer GmbH.
Ah ja, okay. Und wie viele Leute arbeiten da an so einem Fonds?
Naja, also das kann man auch wiederum nicht so einfach sagen, weil der Fonds ist ja, wir reden über den Fonds, wir sind am Konzept interessiert, wir machen uns Gedanken über die Wissenschaftlichkeit, aber letztendlich macht die DWS ja die Arbeit. Ne? Denn jetzt mal eine Lanze für die DWS oder andere in dem Bereich zu machen, das ist ja schon faszinierend, wie viel technisches Know-how da drin steckt. Was machen Sie, wenn Sie 10 Millionen Zuflüsse haben? Was kaufen Sie? Was verkaufen Sie? Wie geht das dem Handelssystem und so weiter? Sie brauchen große Handelssysteme, Sie brauchen Compliance, Sie brauchen, es ist wahnsinnig viel, was dahinter steckt. Und deswegen kann man das nicht genau sagen. Es gibt einen Fondsmanager, der letztendlich verantwortlich ist dafür, und der das macht. Und das ist aber alles DWS.
Und wie viel Prozent von Ihrem Gesamtvermögen sind im Arero-Fonds investiert? Oder sagen Sie das nicht?
Na, da kann ich schon sagen. Also von dem, ich habe Gott sei Dank ein Haus, wo ich drin bin. Und das ist was anderes. Auch von dem anderen ist doch signifikant, also deutlich über die Hälfte in dem Arero drin.
Okay, interessant. Sehr gut.
Das ist so, ich bin immer so erstaunt, wenn die Leute das sagen. Ich fragte mal einen Reporter genau die Sache, wie viel haben Sie in Arero investiert? Sag ich ja fast alles, was es auch letztendlich ist. Mhm. Und dann sagt er, wieso? Habe ich gesagt, ja, wenn ich es anders wüsste, hätte ich den Fonds anders gemacht.
Und ich Nee, natürlich. Aber es ist immer wichtig zu wissen, wie, weil es auch nicht unbedingt üblich ist in der Finanzbranche, also put your money where your mouth is, sagt man im Englischen so schön. Und es ist auch nicht unbedingt gang und gäbe bei jedem, sagen wir es mal so.
Also ich habe jetzt mal einen Teil, um aus dem Nähkästchen, aber nicht zu weit zu plaudern, in eine Konkurrenz angelegt. Aber wem will ich natürlich nicht sagen. Ne? Aber einfach mal aus Prinzip. Ne? Einfach nur so.
Ist ein ETF oder ein Robo-Advisor? Oder
kein Robo-Advisor.
Kann sie ja nichts zu sagen, okay.
Nein, ist kein Robo-Advisor. Achso, okay. Robo-Advisor gibt ja nichts. Ne? Da habe ich die einzelnen, ich finde die einzelnen Fonds, ich finde es besser, in einem Produkt zu haben, weil dann das ganze Rebalance in einem Produkt stattfindet, sind auch teilweise die Kosten wahrscheinlich besser steuerlich, kann es günstiger sein und so weiter, aber ist egal, ist auch Geschmackssache letztendlich.
Ne? Ja, klar, logisch. Ja, aber ist lustig, was Sie sagen. Ich bekomme die Frage tatsächlich auch häufiger gestellt. Ich habe ja auch keine einzelne Einzelaktie. Und wenn ich dann mit Leuten privat unterwegs bin, sagen sie so, jetzt mal ehrlich, also du hast doch bestimmt nur Einzelaktie oder so. Sag ich, ne? Warum auch? Ich meine, das macht ja keinen Sinn.
Aber das ist ganz normal. Also als ich da anfing mit der Arero-Sache oder nach 2 Jahren, war mal in der Mannheimer Bild-Zeitung ein kleines Interview von mir drin. Mhm. Und ich war da beim Friseur und dann fragte der Friseur, das habe ich das gelesen. Und dann habe ich mir das noch lange und breit erzählt, warum passiv und warum so. Und beim Ausgehen sagte, aber jetzt müssen wir doch Tipp geben.
Dieser famose Tipp. Ja.
Das ist aber die Sache, die wir am Anfang diskutiert haben. Das ist in der Psychologie der Leute drin. Ne? Sie wollen dann doch irgendwas machen, irgendwie doch besser sein als die anderen, Tipp bekommen und so weiter. Ne?
Ja, klar. Und es ist halt genau das, was Sie eingangs sagten. Alles ist aktiv im Leben. Wenn man gute Studienergebnisse will, muss man sich bewegen. Wenn man im Sport was erreichen will, muss man auch aktiv sein. Nur bei der Geldanlage kann man passiv sein. Das ist intuitiv nicht so einfach zu verstehen. Ne?
Ja.
Super. Herr Professor Weber, vielen Dank für das Gespräch. War auf jeden Fall sehr hilfreich und lehrreich. Ich hoffe, wir haben alle wichtigen Themen abgedeckt. Außer es gibt noch was Ihnen unbedingt unter den Nägeln brennt, was Sie unseren Zuschauern und Zuschauerinnen noch mitgeben wollen, worauf Sie zu achten haben beim Geldanlegen.
Nein, man könnte jetzt noch ein paar dumme Börsensprüche loslassen. Der eine wichtigste Spruch ist hin und her taschenleer. Bleiben Sie cool, machen Sie nicht zu viel. Ne? Und versuchen Sie nicht, den Markt zu schlagen. Denken Sie immer, auf der anderen Seite steht die Handelsabteilung von Goldman Sachs.
Sehr gut, top. Super, Dankeschön, Herr Professor Weber. Ich hoffe, diese Podcast-Folge hat dir gefallen. Wenn ja, dann zöger doch nicht, in deinem Umfeld über diesen Podcast zu sprechen, bei Freunden und Bekannten. Ich denke, es gibt auch in deinem Umfeld viele Menschen, die sich für das Thema finanzielle Bildung interessieren oder interessieren sollten. Wenn du auf iTunes bist, würden wir uns auch freuen, wenn du uns eine positive Bewertung dalässt. Das hilft uns, den Podcast noch einfacher auffindbar zu machen. Alle wichtigen Links und Verweise findest du wie immer in den Shownotes zu diesem Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.